Johannes Hirschek sind in der absoluten Minderheit. Das heißt, wir brauchen jeden von euch Hilfe. Die Frage ist, wollt ihr gleich jetzt oder soll ich noch ein bisschen oder wie soll das machen? Wir zählen
uns. Das kann man noch nicht.
Ina, was ist denn lieber?
Amen. Amen. Ja.
Petrus, das wurde ja schon gesagt, war hier vielleicht schätzungsweise um die 60 Jahre alt. Und was er hier in zwei kleinen Briefen schreibt, ist letztendlich, was er kurz vor seinem Tode noch allen Geschwistern sagen will. Und das ist schon sehr wichtig. Also wir haben irgendwie auch geschätzt, Petrus sagt viele Dinge, die Paulus aussagt, aber irgendwie halt auf Fischerweise. Ja. Petrus nimmt sogar Bezug im zweiten Petrus im letzten Kapitel, sagt er, und achtet die Langmut, das ist Vers 15, vor unseres Herrn, für Errettung, wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat, wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen von diesen Dingen redet, darin sind manche Dinge schwer zu verstehen, welche die Unwissenden und so weiter verdrehen. Das heißt, Petrus hat Paulus' Briefe gelesen, und sogar einige, er sagt in allen Briefen, die mit Sicherheit Paulus bis dahin geschrieben hatte. Und Petrus hatte teilweise auch mit Paulus' Briefen seine Mühe, wie wir es manchmal auch haben. Paulus so hochkomplexe Schachtelsätze macht. Und Petrus ist ein Fischer. Und er hat vieles gesehen und verstanden vom Herrn und sagt so ein bisschen einfach auf Fischerweise. Das ist irgendwie gut. Das freut mich, ja. In der Gemeinde sind wir aus allen Richtungen. Und es ist gut, manches ist ein bisschen komplizierter für die Komplizierten, manches ist ein bisschen einfacher für die Einfachen. Ja? Die Schrift ist so wunderbar. Sie ist veralt, jung und ist kostbar. Und Petrus sagt wirklich auch viele Dinge, da hast du genau gemerkt, jetzt hat er gerade einen Paulusbrief gelesen. Irgendwie, und er sagt es dann so auf seine Weise. Aber was er sagt, ist wirklich sehr wichtig. Er möchte diese Geschwister hier, er schreibt ja da, die auserwählten Fremdlinge in der Zerstreuung. Ich habe mich immer gewundert, er schreibt gar nicht an die Gemeinde in oder sonst wie. Er schreibt an viele dort, in dem ganzen Bereich dort. Und ein Hauptanliegen, das haben wir gesehen, er will diese Geschwister ermutigen. Weil sie zu ihrer Zeit auch schon einige Leiden haben. Verfolgung, ganz anders wie wir hier in Deutschland. Verfolgt dich jemand wegen Christsein? Hier allen war schon jemand, Pfeil und Bogen oder so. Ja, wir haben es hier in Deutschland wirklich gut. Ist nicht überall so. Christsein in der Türkei macht nicht so viel Freude, ich sag's dir. Oder in noch arabischen Staaten bist du als Christ sehr gefährdet, sogar getötet zu werden. Und dennoch haben auch wir hier Leiden. Andere Art, ja. Manchmal ist es eine Krankheit, die uns sehr zu schaffen macht. Oder. Wir haben manchmal psychische Probleme, leiden darunter. Es gibt allerlei Leiden, auch bei uns. Und wir haben gesehen, Petrus hat ein Mittel gefunden gegen Leiden. Das haben wir vor kurzem in Aalen auch eine ganze Weile betrachtet. In jedem Kapitel von 1. Petrus redet er über Leiden. In jedem. Immer Leiden, Leiden, Leiden. Mhm. Und von was redet er noch in jedem Kapitel? Was denkst du?
Er sagt schon in Vers 2 und er sagt dann auch, fast überall kommt dieses Wort vor. Was brauchst du? Was brauchst du im Leiden? Jetzt machen wir mal praktisch die. Du leidest vielleicht noch nicht so viel drum. Was brauchst du im Leiden? Was brauchst du dort?
1. Petrus 2. Schau mal.
1, 2. Wir brauchen Gnade. So, in jedem Kapitel redet auch Petrus über Gnade. Und ihr müsst mal gucken, wie er seinen allerletzten, also seinen zweiten Brief, wie er den aufhört. Mit welchem Vers?
Hast du Petrus 5, Vers 12, finde ich, sagt das auch schön.
Ja, ja, aber selbst wie er alles aufhört, weißt du, seine ganzen Briefe, ja. Sein letzter Vers, 2. Petrus 3, Vers 18.
Wachset aber in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus.
Amen. Das ist kein Zufall, dass er so endet. Ja. Das Mittel, das wir brauchen in Leiden und auch wenn wir nicht leiden, ist Gnade. Mhm. Ist Gnade und die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Das ist wirklich ein Schlüssel für unser Leben. Das habe ich gesehen. Und weißt du, was hilft dir wirklich in irgendeiner Krankheit, wo du nicht rauskommst? Was hilft dir? Ein guter Ratschlag von einem Bruder? Halt durch. Ja, schön. Das, noch 5 solche Ratschläge, halt wirklich durch. Nein, was dir hilft, ist Gnade. Ist die Person des Herrn in unserem Inneren, in unserem Geist, in unserem Herzen. Egal wo du bist, du kannst immer die Gnade nehmen. Sogar während einer Prüfung. Oh, Herr, ich komme mit meiner Herr, ich brauche dich. Das ist so wunderbar, der Herr ist in uns. Wir können ihn in jeder Situation nehmen, als Gnade. Und Paulus hat es auch erkannt, der hatte ein großes Problem. Ein Dorn im Fleisch, sagt er. Vater, nimm's weg. Vater sagt, ich nimm's nicht weg. Meine Gnade genügt dir. Und das hat mich irgendwie auch in der Woche wirklich auch angesprochen. Worin wir uns üben sollen, ist wirklich den Herrn besser zu kennen, um die Gnade zu nehmen. Seine Person zu nehmen in allem, was wir tun. Und darum sagt er wirklich am Schluss, wachst darin. Sogar wachsen. Wachst in der Gnade. Halleluja. Und dann noch etwas, was Petrus auch gesehen hat, das hat zum Beispiel Paulus nie gesagt. Das hat aber Petrus gesehen in seinem zweiten Brief, in Kapitel 1, die Verse 3 und 4, lese ich mal. Da heißt alles zum Leben. Und zur Göttlichkeit hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Durch die volle Erkenntnis dessen, der uns berufen hat zu seiner eigenen Herrlichkeit und Ruhm. Durch welche er uns die kostbaren und allergrößten Verheißungen geschenkt hat. Geschenkt. Wow, Gott ist so freundlich. Er will nichts von dir, er schenkt. Das ist so wunderbar. Und er heißt, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Ich habe das echt im Griechischen nochmal nachgeguckt. Steht es wirklich so da? Das steht wirklich so da. Damit ihr Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Das hat Das hat selbst Paulus nie geschrieben. Wir haben Teil an der göttlichen Natur. Das muss man sich mal vor Augen halten. Und das hat er uns alles geschenkt. Gell? Und dann, das mache ich jetzt nicht durch die Verse danach, zeigt er auf, wie sich diese göttliche Natur entfaltet. Es fängt an mit Glauben. Damit fängt alles an. Ohne Glauben kannst du Gott auch gar nicht gefallen. Geht gar nicht. Ohne Glauben haben wir keinen Zugang zu Gott, keinen Zugang zum Leben, keinen Zugang zu dieser göttlichen Natur. Aber durch den Glauben entwickelt sich alles. Ja? Das ist wunderbar, können wir in Ruhe dann mal lesen. Und dann, wenn sich dieses Leben in uns entwickelt, heißt es hier, bekommen wir einen Eingang sogar in das ewige Reich im nächsten Zeitalter. Wir sind ja kurz davor, dass dieses Zeitalter hier endet. Also es merken schon die Menschen in der Welt, es kann so alles immer weitergehen. Es fängt an schon mit allen möglichen Wasserknappheit hier und da. Ja. Dafür schmilzt der Pol ab, und dann geht mal Bangladesch unter und so weiter. Aber wir wissen, dieses Zeitalter endet bald. Ja? Und wir bereiten uns schon vor auf das nächste. Und hier steht, wie du diesen Eingang in das ewige Reich im nächsten Zeitalter bekommst. Thomas, entwickle diese Natur, lass den Herrn diese Natur entwickeln in uns. Das ist, er sagt sogar Fleiß tun. Das sagt er ein paar Mal. Fleiß tun. Also, das nächste Zeitalter zu erben, geht nicht ohne Fleiß. Mhm. Also, das kriegen wir nicht einfach. Sein Leben kriegen wir geschenkt. Ja, das ist ein Geschenk. Du musst so gar nichts tun. Nur nehmen. Du hast genommen, das war weise. Ja, aber den Eingang in das nächste Zeitalter, in das nächste Reich, da müssen wir Fleiß tun. Aber nicht jetzt da selber irgendwie probieren, der super christliche Mensch zu sein. Das geht gar nicht. Sondern Fleiß tun, dieses Leben in uns wachsen zu lassen. Ja? Und das hat mich schon sehr angesprochen, dass Petrus hier die Geschwister so ermutigt. Der Brief ist wirklich sehr ermutigend.
Und wir haben in 1. Petrus 1, 2, da heißt, Gnade und Friede sei euch vermehrt. Und das ist eigentlich, wenn die Gnade zunimmt, nimmt auch der Friede zu. Also wenn man den Herrn als ergreift, als Gnade, dann wäre mir auch ruhig und sind in Friede, dass er das auch tun kann alles und dass er alles in seiner Hand hat. Und dann hätte mir nur berührt, der Vers 4, da heißt es, einen unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das aufbewahrt wird in den Himmel für euch. Also wirklich gewaltig, unvergänglich, unbefleckt und unverweltlich. Und das wird auch noch aufbewahrt. Wir brauchen keine Angst, dass es uns irgendwie abhanden kommt, sondern es wird sogar aufbewahrt in den Himmel. Also wenn wir es überlegen, wenn jetzt irgendwie, was weiß ich, irgendwas hat und legt es in die Bank, in den Tresor, da muss man dann anschauen, dass in die Bank eingebrochen wird. Wenn sie dann klauen, dann nehmen sie nur für die Garantie für einen gewissen Betrag und der Rest ist halt Pech gehabt, was weiß ich. Dann ist es weg, gell? Und unbefleckt ist sowieso nicht, also das machen wir nicht schon eh unbefleckt und überhaupt. Und unverweltlich, also es ist wirklich ewig, gell? Also das ist, sowas kriegt man noch im Herr, gell? Und das wird aber in den Himmel aufbewahrt, gell? Das finde ich auch. Passt nur drauf auf, genau. Die ja aus Gottes Kraft durch den Glauben bewahrt werden zur Erinnerung. Amen. Das ist schön. Er bewahrt das unverweltliche Erbe und er bewahrt auch uns zur Errettung.
Amen. Amen.
Hey, Jesus. Es war aber lustig, so, weil sie jetzt sagt, jetzt so ein Ding, da heißt dann ja in Vers 6, darin jauchzt ihr, wenn ihr auch jetzt eine kleine Zeit, wo es sein muss, betrübt worden seid. Das fand ich mal irgendwie interessant, dass der sogar, weißt, wenn du jetzt betrübt bist, dann kannst du ja sagen, ja, die Gnade hilft mir, dass ich nicht so betrübt bin. Ja, sie rüstet mich ein bisschen auf und richtet mich ein bisschen auf. Aber Petrus, der sieht es nochmal ganz anders. Der sagt sogar, darin jauchzt ihr. Weißt, das ist nochmal ein bisschen was anderes, wie nur aufgerichtet, sondern wann jauchzen wir, ja? Also da geht es einem schon richtig gut, wenn du jauchzen musst, ja? Und Petrus hat so eine Sicht. Und es gibt ja auch eine Geschichte, wo er selber in Apostelgeschichte, er wurde geschlagen und es ging ihm auch wirklich nicht gut. Und dann waren sie richtig glücklich, dass sie für den Herrn leiden durften, gell? Da sehen wir auch, was Petrus, meine ich, hier auch schon erlebt hat. Ja? Er sieht wirklich so sein ganzes Leben lang all das, all diese Gnade. Gell? Und darum sagt er auch, Vers 13, dann möchte ich nimmer mehr sagen, da heißt darum, das ist immer wichtig, darum, weißt, das hat eine Auswirkung. Und da ist was passiert und jetzt darum. Begürtet die Lenden eures Denksinns. Hier oben muss man was verändern. Seid nüchtern und setzt so eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Setzt so die Hoffnung ganz auf die Gnade. Das ist in seiner Sicht, das ist nüchtern. Das ist nüchtern, wenn du die Hoffnung ganz auf die Gnade setzt. Amen.
Was sagt das auch öfters, jetzt wieder, wie es schon vorgelesen hat, im 13. Seid nüchtern oder auch im 1. Petrus 4, Vers 7. Das Ende aller Dinge aber ist nahe gekommen, seid darum besonnen und nüchtern zum Gebet. Oder auch im 5, 8. Seid nüchtern, wacht euer Widersacher, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe im Zug, den er verschlingt hat. Ja, wir haben darüber geredet, was bedeutet nüchtern sein. Wenn man nüchtern zu einer OP kommen soll, dann soll man sich davor nichts trinken und nichts essen. Das heißt, man ist leer. Und ich habe darüber gesagt, wir müssen auch leer sein, dass der Herr uns eben füllen kann. Also uns nicht mit der Welt füllen, sonst sind wir nicht nüchtern. Und dann wird uns auch der Widersacher, der Teufel, vielleicht verschlingen. Sondern wir müssen wirklich nüchtern sein und uns vom Herrn füllen lassen, dass wir auch etwas überleben können.
Amen.
Also nüchtern sein, das habe ich auch darüber, wie er das auch schon gesagt hat. Und dann fand ich auch gut, wenn man also nicht nüchtern ist, dann kann es ja auch in dem Zusammenhang sein, dass man Alkohol getrunken hat. Und wenn man Alkohol getrunken hat, dann ist man auch nicht klar oder im Kopf nicht und macht Dinge, die man nicht tun will. Und dann vergisst man später alles und solche Sachen. Auf jeden Fall kann es ein großes Chaos werden. Und das sollen wir eben auch nicht sein. Wir sollen auch klar sehen, also auch, was wir haben und klar vor Augen haben. Und dann eben können wir auch ja, den Herrn entgegenlaufen.
Amen. Klar sein. Amen.
Was mich auch mal berührt hat, war, wir haben auch mal über das Gewissen gesprochen und dann fand ich irgendwie gut, dass wir, das hat jemand dann so gemeint, dass eigentlich zum Beispiel ein ganz schlechtes Gewissen haben und dann durch unser schlechtes Gewissen runtergezogen werden und dann eben gar nicht mehr zum Herrn kommen wollen oder können, weil wir sagen, ach, wir haben ja alles falsch gemacht, dann können wir echt klar sein, dass es nicht vom Herrn ist, weil alles, was uns so runterzieht, uns vom Herrn wegzieht, ist vom Feind.
Ja.
Der Herr, der ermahnt uns zwar auch, aber er ermahnt uns dann, damit wir aufgebaut werden und vorwärts kommen können. Da haben wir gestern dann auch einen Vers gelesen in der Jugendversammlung in Hebräer 12, Vers 10. Ich kann es nicht mal vorlesen. Also, oder ich, das Ganze, denn jene haben uns wenige Tage nach ihrem Gutdünken gezüchtigt. Diese aber zu unserem Nutzen, damit wir Anteil an seiner Heiligkeit erhalten. Alle Züchtigung aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Dann aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die Friedsame Früchte der Gerechtigkeit. Und das fand ich auch so, dass ja wirklich beim Herrn dann scheint es auch vielleicht auch ein Leiden. Man leidet und in dem Augenblick ist es vielleicht nicht gut oder nicht, man fühlt sich nicht gut oder so. Aber eigentlich kann man auch jauchzen, weil ja nicht die Folge davon gut ist. Und dann habe ich noch einen Vers in 2. Korinther 7, Vers 9 und 10. Und das hat mich da auch daran erinnert, kann ich auch schon lesen. Jetzt freue ich mich nicht, dass ihr betrübt worden seid, sondern dass ihr betrübt worden seid zu uns. Denn ihr seid ja gottgemäß betrübt worden, damit ihr von uns in keinem Stück Schaden leidet. Denn wenn man gottgemäß betrübt wird, wirkt das eine Buße zur Rettung, die nicht gereut. Die Traurigkeit der Welt aber bewirkt den Tod. Ja.
Mich verdauen, 1. Petrus 5, der Abschied selber muss sich demütigen und gibt den Demütigen gibt Gott Gnade. Also indem er alle Sorgen auf ihn wirft, denn ihm liegt an euch, weil er einfach seine Liebe. Und ich habe dann, wenn Hirschek diesen Vers vorlesen würde, dann hat ein paar Bruder für mich vorgelesen und er hat so mir gesagt, meine Gnade genügt, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollendet. Am allerliebsten will ich deshalb meine Schwachheit üben, damit die Kraft Christi über mir sein kann. Ja, ich fühle mich oft sehr schwach, was es betrifft, im ja, richte dich aus zum Herrn und auch körperlich schwach und ja, glaube schlechte Gewisse und ja, ich hab, das hat mich so gestärkt, diese Woche, weil einfach, ja, wir haben so viel im Alter Menschen noch zu tun, und, aber er liebt uns, ja, er stärkt uns, weil wir schwach sind, ja. Ob wir jetzt wegen schlechter Gewissen dann schwach sind oder weil wir zu arg beschäftigt sind. Oder, ja, wir können in allem können wir uns zu ihm wenden und er stärkt uns. Und er stärkt uns, weil wir ihn in uns haben. Also, denn ich muss das aufbringen. Und da dachte ich auch, ja, du kannst das halt sowieso mit Bescheid. Ja, wird mir sehr dabei. vom Gemüt her. Und da dachte ich, nee, ich habe ja einen Herr in mir, der das für mich macht.
Ja.
Also muss ich mich mehr nicht im Geist belassen. Also eigentlich einen Dauerzustand der Schenkwoche. Ja, es ist Wunschdenke, aber ich wende mich da zum Herrn und wünsche mir das. Für uns alle.
Amen.
Dass wir so im Geist sein können und uns alle so annehmen können. Ja. In brüderlicher Liebe.
Amen. Amen.
Danke auch für deine Gnade.
Ja.
Ja, der Gott aber aller Gnade. 1. Petrus 15, 5, Vers 10. Der Gott aber aller Gnade, der euch berufen hat in seine ewige Herrlichkeit in Christus. Er selbst wird euch, nachdem ihr eine kleine Zeit gelitten habt, vollenden, befestigen, stärken und gründen. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der Petrus, der hat so eine Zuversicht, gell? Mhm. Er sagt, der Gott aller Gnade, der wird euch, gell? Er selbst wird euch, mhm. weil er in uns wohnt, weil er sich austeilt in uns. Das ist so wunderbar. Und er wird uns, auch wenn wir eine kleine Zeit leiden, ja, aber er hat auch immer auf das Ziel geschaut, der Petrus. Der hat mhm. das Ziel vor Augen gehabt. Ja. Auch gleich in 1. Petrus 1 sagt er, die ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, mhm. die Errettung eurer Seele. Mhm. Er hat so eine Sicht gehabt, der Petrus. Das finde ich, hat mich so berührt in dieser Zeit. Mhm. Er war so klar. Mhm. Er hat ja auch viel durchgemacht und ist mit dem Herrn gegangen. Aber der Herr hat ihm auch viel offenbaren können, ihm zeigen können. Selbst wenn er mal daneben war und ins Fettnäpfchen getreten ist, er ist nicht vom Herrn weggegangen, sondern er ist weiter am Herrn geblieben. Und der Herr konnte ihm so viel offenbaren. Ja? Mhm. Und mich hat das auch noch berührt in 1. Petrus 2. Das sieht er auch, dass der Herr dieser lebendige Stein ist. Der Herr hat ihm ja gleich am Anfang gezeigt, ich will meine Gemeinde bauen. Und das hat sich so in ihn eingeprägt, in den Petrus, dass er das auch hier in seinem Brief erwähnt. Ja? Er sagt, zu ihm kommt als zu einem lebendigen Stein, von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, in Ehren gehalten, und werdet auch ihr aufgebaut als lebendige Steine zum geistlichen Haus, zu einer heiligen Priesterschaft und so weiter. Das hat sich so in ihn hineingebrannt, was der Herr ihm gezeigt hat, dass er das auch hier weitergegeben hat. Mhm. Und was mich da halt auch berührt hat, er fängt dieses Kapitel an mit so legt nun ab. Ja, Bosheit, Falschheit, Heuchelei, Neid und alles üble Nachreden. Da denkst du gar nicht, dass er das zu Christen sagt. Ja? Da denkst du, also, das kann ja nicht sein. Aber in unserer Erfahrung kommen diese Dinge auch hoch. Ja? Neid, übles Nachreden. Ja? Er sagt sogar oben in Vers 22, da ihr eure Seelen durch Gehorsam gegen die Wahrheit zu ungeheuchelter Bruderliebe gereinigt habt. Das muss er sagen, ja, zum ungeheuchelter Bruderliebe. Und hier sagt er auch, dass wir alle Heuchelei ablegen sollen. Mhm. Und dann ist der zweite Schritt, dass wir begierig sind nach dieser unverfälschten Milch des Wortes, damit wir durch sie wachsen zur Errettung, wenn wir geschmeckt haben, dass der Herr gut ist. Und dann sagt er zu ihm, kommt als zu einem lebendigen Stein. Mhm. Das gehört alles zusammen. Gell? Wenn wir aufgebaut werden wollen untereinander, dann müssen wir zuerst mal alles ablegen und dann uns auch füllen lassen und wachsen zur Errettung. Und dann ist der Herr auch fähig, uns aufzubauen. Ja? Das gehört wirklich zusammen. Wir können jetzt sagen, ja, jetzt werden wir zusammen aufgebaut und dann sind in uns aber noch so viele Dinge da. Und sondern der Herr, der macht es Schritt für Schritt. Gell? Und der Petrus, der hatte einfach diese klare Vision vom Herrn empfangen. Und ja, da hat er auch festgehalten bis zu seinem Tod. Gell?
Amen.
Ja, es ist schön zu sehen, wie der Herr, wie Alexander schon gesagt hat, immer irgendwo ein gemeinsames Sprechen hat. Wir waren nicht in der Bibelwoche in Hirschegg, aber in Rodeneck. Und dort haben wir uns die drei Kapitel von Matthäus Kapitel 16 bis 18 angeschaut. Und da geht es eigentlich auch sehr viel um diese Erfahrung von Petrus, wie er den Herrn kennengelernt hat, wie er gesehen hat, was der Herr will. Und wie der Herr ihm aber auch schon gezeigt hat, dass sein eigenes Denken eigentlich genau gegensätzlich ist zu dem, was Gott will. Ja. Und ich fand es sehr schön, vieles, was jetzt schon angesprochen wurde, hat mich auch erinnert an das, was der Herr gesprochen hat in diesen Tagen, die wir dort auch in Rodeneck hatten. Und ich will vielleicht ganz kurz ein bisschen das auch noch mit rein dazu geben. Ich fand es wirklich gut, mal diese Kapitel fortlaufend zu lesen. Wir haben schon oft diese wunderbare Stelle gelesen aus Matthäus Kapitel 16, wo Petrus so eine wunderbare Offenbarung bekommt und sieht, Jesus ist der Christus. Er ist nicht nur ein Prophet, sondern er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Er ist der von Gott verheißene König, der den Plan Gottes ausführt. Und wie dann auch Jesus gleich zu ihm sagt, gibt ihm gleich dort einen neuen Namen. Ja, er nennt ihn Petrus. Er nennt ihn Stein. Sagt, denn ich werde meine Gemeinde bauen. Du bist ein Stein für dieses lebendige, für ein geistliches Haus. Ja, meine Gemeinde. Und dafür habe ich dich berufen. Und das ist schon wirklich eine wunderbare, zentrale Offenbarung, die wir brauchen. Und interessanterweise heißt es dann danach, ab Vers 21, von da an hat Jesus auch den Jüngern gezeigt, dass es auf diesem Weg auch durch gewisse Leiden geht. Ja, sogar von sich selber, dass er ans Kreuz gehen muss, dass er sterben muss, aber auch auferstehen. Und als Petrus das hörte, sagte er, das soll auf gar keinen Fall passieren. Ja. Er hatte zu diesem Zeitpunkt, zu den Leiden, eine ganz natürliche Einstellung, nämlich bloß nicht leiden. Das soll dir überhaupt nicht passieren. Ja. Nee, das muss irgendwie anders gehen. Aber der Herr hat ihm gezeigt, du denkst menschlich, du denkst nicht nach den Dingen Gottes. Und ich finde interessant zu sehen, in seinen Briefen hat er ein anderes Denken, einen anderen Bezug zu diesen Leiden, die er auch erfahren hat. Er hat gesehen, sie wirken eine Frucht. Gott kann sie benutzen. Sie dienen dazu, dass wir in unserer Seele umgewandelt werden, dass unsere Seele errettet wird. Und er hat auch erkannt, dass es viel kostbarer als alles Gold oder was du sonst haben kannst. Ja, ja, und ja, ich muss sagen, das ist schon eine wichtige Erfahrung. Und auch Jesus hat Petrus eigentlich ziemlich, und den anderen Jüngern ziemlich gleich schon am Anfang geholfen zu erkennen, was auf sie wartet. Ja. Nachdem er ihnen gesagt hat, du, wenn du mir nachfolgen willst, dann musst du auch dich selbst verleugnen und dein Kreuz lernen zu nehmen. Ja, das ist eine wichtige Erfahrung. Und damit sie nicht gleich weglaufen und denken, was soll das jetzt, nimmt er sie, nur 6 Tage später nimmt er sie auf einen Berg und zeigt ihnen seine Herrlichkeit. Ja. Sie können den Herrn sehen, wie in dieser Herrlichkeit, die er erstmal die äußerliche Hülle gar nicht so zum Ausdruck bringt, aber dort wurde er umgestaltet, sie haben ihn leuchten sehen, so hell wie die Sonne. Ja. Und sie haben dort sogar gehört, wie Gott direkt vom Himmel her gesprochen hat, dieser ist mein geliebter Sohn, hört ihn. Und das hat in Petrus auch einen sehr tiefen Eindruck hinterlassen. Ja. Als er, vorher haben wir gelesen, in seinem Brief sagte auch, wir sind nicht irgendwelchen ausgedachten Mythen gefolgt oder irgendwelchen Geschichten. Wir haben diese Herrlichkeit gesehen. Der Herr hat sie uns selber gezeigt. Das hat er auch sein Leben lang nicht mehr vergessen. Ja. Und ja, es hat mir auch gezeigt, Gott hat einen wunderbaren Plan mit uns. Aber dieser Plan ist auch mit gewissen Schwierigkeiten verbunden, ja, die wir brauchen viel Erfahrung, wo wir auch die Gnade nehmen. Und wir müssen auch sehen, worum es dem Herrn geht. Ja. Das Ziel darf uns wirklich nicht irgendwann aus den Augen verloren gehen. Und deshalb ist auch Petrus sehr darum bemüht, dass die Jünger oder auch die Nachfolgenden sich diese Dinge sehr bewusst sind und sehr klar sind, was das Ziel ist, wofür sie berufen sind. dass wir nicht nur irgendeinem Mythos folgen, sondern ein klares Ziel vor Augen haben und das bewahren. Amen.
Ich habe noch einen Vers gelesen, Apostelgeschichte, wo eben auch ganz am Anfang seines Dienstes, wo wir schon sehen, dass durch diese Behandlung, die der Herr ihm angedeihen ließ und nachdem der Herr auferstanden ist, da hat wirklich Petrus gesehen, der Weg, den er bis jetzt gegangen ist, nach Väterweise, wie er in seinem Brief schreibt, das führt nicht zum Ziel. Und er wird ja auch immer wieder mit der Väterweise konfrontiert. In Kapitel 15 geht es nämlich darum, dass sie wieder den Brauch des Mose halten wollen. Und dann sagt er, das beeindruckt mich immer wieder, in Vers 10, da sagt er, was sucht ihr denn nun Gott? Was versucht ihr denn nun Gott, indem ihr ein Joch auf den Hals der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir haben tragen können? Ich schätze seine Offenheit und Ehrlichkeit. Er hat es erfahren. Wir denken manchmal, wir können es noch, aber er sagt, das hätten weder unsere Väter noch wir tragen können. Und dann sagt er, vielmehr glauben wir, 11, dass wir durch die Gnade des Herrn Jesus gerettet werden. Auf dieselbe Weise wie auch sie.
Ja.
Wenn man in den Evangelien Petrus anschaut, du siehst immer wieder, meint er kann es. Mhm. Er sagt, Herr, wenn dich alle verlassen, ich nicht. Der sagt, bevor der Hahn kräht, hast du mich schon dreimal verleugnet. Gell? Er ist so überzeugt von sich in dieser Zeit in den Evangelien. Aber hier hat er schon gelernt, das ist wirklich nicht der Weg, sondern vielmehr glauben wir, dass wir durch die Gnade des Herrn Jesus gerettet werden. Und das schätze ich, es hat er nicht nur hier gesehen, er hält es die ganze Zeit, hat er das vor Augen. Bis am Ende. Deswegen muss er uns daran erinnern, daran festzuhalten.
Ja,
Jesus.
Wir haben echt gesehen, dass Petrus hier in seinem Brief aufzeigt, dass über die Jahre, die er mit dem Herrn ging oder auch in den Gemeinden war, dass der Herr etwas an ihm gewirkt hat. Er schreibt Dinge, die hätte er 20, 30, 40 Jahre vorher nicht schreiben können, weil er ein ganz anderer Petrus war. Und das hat uns echt ermutigt. Er schreibt wirklich Sachen, wo du gesehen hast, seine Seele ist jetzt nun umgewandelt worden. Ein Beispiel ist, als er jung war, musste der Herr ihm dreimal ein Tuch mit allerlei Kriechenden und allerlei Tiere runterlassen und sagte, Petrus, schlachte und iss. Und Petrus sagt niemals. Ich habe nie was Unreines gegessen. Das zeigte, Petrus wollte nie mit Nationen was zu tun haben. Er war ein eiserner Jude, nur mit Juden, so wie das Gesetz sagt. Nichts mit Nationen. Und dann schreibt er diesen Brief hier, den ersten, schreibt er sogar denen, die kein Volk waren. Er schreibt den Nationen. Das zeigt, an seinem Wesen ist wirklich was verändert worden. Und Petrus war immer stark. Das sieht man auch daran, Petrus war der das Schwert hatte. Als sie den Herrn gefangen nehmen wollten, war es nicht Johannes oder sonst einer, der verteidigt. Petrus zieht das Schwert und haut dem Sklaven des Hohepriesters mal gleich das Ohr ab. So, hier bin ich, Rums. Keiner nimmt meinen Herrn gefangen. Das zeigt einfach auch seine Stärke, die er durchaus hatte am Anfang. Und jetzt schreibt er in seinem ersten Brief auch etwas, weil er was gesehen und gelernt hat, in Kapitel 5, Vers 5. Er sieht, Gnade zu empfangen, braucht es eine Herzenshaltung. Nämlich Gott gibt doch nicht jedem Gnade. Das hat er erkannt. Da heißt, Gott gibt den Demütigen Gnade. Weil die Hochmütigen wollen es auch nicht. Nein, ich bin höher. Weißt du, das ist das Gift Satans. Ja? Satan war ja von den Engeln, der höchste Engel. So, oben war Gott und ein bisschen drunter war Satan. Und dann kamen die anderen Engel. Und trotzdem wollte Satan nicht der höchste aller Engel sein. In Jesaja 14 steht es, glaube ich, er wollte über Gott sein. Hochmut, das nennt man Stolz, Hochmut. Ich bin das Maß aller Dinge, ja. Und das hat Satan wirklich alles gekostet. Und dieses Gift hat er halt in die ganze Menschheit hineingepumpt, ja. Warum wollen Milliarden Menschen nicht zu Gott kommen, weil sie sagen, was? Braucht nicht. Aber hier sagt er, ihr Jüngeren seid den Älteren untertan und gürtet euch alle, also die Alten und die Jungen, gürtet euch alle mit Demut gegeneinander. Und dann sagt er, denn Gott widersteht den Hochmütigen. Er widersteht den stolzen Menschen. Aber denen, die fähig sind, sich unter Gott zu beugen und auch unter die Geschwister, denen liegt der Gnade. Das hat er wirklich mit der Zeit erkannt, der Petrus. Und da sollen wir eigentlich den Vers nehmen und nicht ausprobieren, sondern es lohnt sich zu demütigen. Dann fließt die Gnade Gottes reichlich. Und an anderer Stelle, glaube ich, Psalm oder so, da sagt er den Stolzen, denn er kennt Gott schon von Weitem. Weißt du, sagt Gott immer, Freunde.
Und dann sagt er, aber der demütigt euch nun unter dem richtigen Handgruß, damit er euch erhöht zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft. Amen. Denn er ist besorgt für euch.
Amen.
Und dann heißt es, seid nüchtern wach, Widersacher der Folge geht umher, wie ein brüllender Löwe und sucht, wenn er verschwinden kann. Und jetzt muss dieser Demut ausbringen, wenn jetzt immer irgendwas, wo man nicht hochmütig wäre oder wo man die Sorge selber tragen will. Gell? Das wird uns dann verschlingen. Gell? Mhm. Aber es ist uns untereinander, demütigen Umgang miteinander. Und aber auch demütigen unter die mächtige Hand Gottes, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für uns.
Amen.
Das schön gesagt, Gott ist besorgt für uns.
Amen.
Ja, und langmütig auch. In 2. Petrus 3, Vers 9 steht, der Herr verzögert die Verheißung nicht, wie manche es für eine Verzögerung achten, sondern er ist langmütig gegen euch und will nicht, dass jemand verloren geht, sondern dass alle zu Buße kommen. Mhm.